Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 14, den 13. Vers. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Die Bibel ist ein seltsames Buch. Sie entspricht dem, was sie über Gottes Willen und Gedanken aussagt, so gar nicht dem, was der Mensch denkt und wünscht. Nehmen wir als Beispiel einmal die Seligpreisungen in der sogenannten Bergpredigt, die unser Herr Jesus Christus gehalten hat. Da werden Menschen glücklich gepriesen, die nach unseren Vorstellungen Ehe zu bedauern sind. Wenn man einmal von den Versprechungen absieht, die Gott ihnen gibt. Da heißt es unter anderem, selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wir würden doch eher sagen, selig sind die, die um der glückselig sind die Menschen, die jedermann zum Freund haben, die überall anerkannt und geliebt werden, die in jedermanns Gunst stehen. Zu beneiden sind diejenigen, denen es hier auf der Erde gut geht, die sich bester Gesundheit erfreuen, die ein möglichst dickes Bankkonto haben und ein dementsprechendes Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen. Menschen, die in jeder Hinsicht erfolgreich sind. Nun, das eine oder andere ist in der Tat wünschenswert. Denken wir nur an unsere Gesundheit, die ja doch von großer Bedeutung ist. Aber Gott setzt offensichtlich die Akzente anders als wir. Und wenn Gott das tut, dann sollte man besonders gut Acht geben auf das, was Gottes Wort sagt, wenn es um das Letzte geht, wenn es um unser Sterben geht. Ob man es wahrhaben will oder nicht, hier geht es ja schließlich um die Frage, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. In der Gemeinschaft mit Gott oder aber in der ewigen Gottesferne, in ewiger Finsternis und Qual. Und darüber sollte man nicht nur am Ewigkeitssonntag nachdenken. Wenn in unserem Predigtext das Wort selig gebraucht wird, dann im Sinne von glückselig, also glücklich zu schätzen sind solche. So haben wir es ja auch in der Bergrede unseres Herrn Jesus, glückselig. Solche, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, glückselig sind solche, die geistlich arm sind und so weiter. Also selig im Sinne von glückselig, glücklich zu schätzen. Nun, dass das Sterben an sich kein glückliches Ereignis ist, das brauche ich nicht zu betonen. Obwohl es in unserer Zeit einen Trend gibt, den Tod und damit auch das Sterben zu verharmlosen. Neulich meinte einer unserer Nachbarn zu mir, seitdem ich einen Schlaganfall gehabt habe, habe ich keine Angst mehr vor dem Sterben. Es ist, als wenn einfach das Licht ausgeschaltet wird. Nun, nach dem, was uns die Bibel sagt, ist der Tod eine kalte und schreckliche Wirklichkeit und wird auch von den Gläubigen nicht verharmlost und schon gar nicht als Erlöser glorifiziert. Es ist nach dem, was die Heilige Schrift uns sagt, er ist, nämlich der Tod, der letzte Feind, den unser Herr Jesus Christus am Kreuz grundsätzlich schon überwunden hat, besiegt hat, der aber dennoch in diesem Zeitalter unter der Zulassung Gottes seine Schreckensherrschaft ausübt. Was sind das nun für Menschen, die im Sterben von Gott glückselig gepriesen werden? wohlgemerkt, nicht von Menschen glücklich gepriesen werden. Bekanntlich wird ja nirgendwo so viel gelogen wie auf den Friedhöfen. Menschen, die ein gottloses Leben geführt haben und ohne Vergebung ihrer Sünden durch das Blut Jesu gestorben sind, werden plötzlich zu Kandidaten des Himmelreiches. Für viele Menschen sind alle, die keinen qualvollen Todeskampf gehabt haben oder aber von allen Schmerzen und aller Not erlöst worden sind, selig gestorben. Und darum, weil es so viele seltsame und auch falsche Meinungen gibt über das Sterben und auch über das, was nach dem Tode geschieht, ist es wichtig, wenn wir das Wort Gottes befragen. Es ist wichtig, also auf Gottes Wort zu hören. Was Gott dazu sagt, das ist entscheidend. Nicht, was wir darüber denken oder was Menschen im Allgemeinen darüber denken, sondern was Gott in seinem Wort über das Sterben, über den Tod, über das, was nach dem Tode kommt, zu sagen hat. Das ist entscheidend wichtig und darauf wollen wir immer wieder aufs Neue auch hören. Also wer sind diese Menschen, von denen Gott hier redet? Selig sind die Toten, so heißt es, die in dem Herrn sterben von nun an. Es sind also Menschen, die in dem Herrn sterben, die hier glücklich gepriesen werden. Wir fragen uns natürlich, was das bedeutet, im Herrn zu sterben. Ein Wort aus dem Römerbrief hilft uns hier weiter, aus dem 8. Kapitel, Vers 1. Da schreibt der Apostel Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes: So gibt es nun keine Verdammnis mehr, kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind, die in dem Herrn Jesus Christus sind. Und das sind nach der Lehre, die Paulus in den Kapiteln im Römerbrief, in den Kapiteln, die vorausgehen, entfaltet, solche, die an Jesus Christus als an ihren Stellvertreter glauben. Es sind solche, die durch den stellvertretenden Opfertod Jesu von Gott und vor Gott als gerecht erklärt worden sind. Sie haben Vergebung ihrer Sünden und sind dem Verdammungsurteil des gerechten und heiligen Gottes entnommen. Sie kommen also nicht mehr in das Gericht Gottes hinein. Ihnen wird der vollkommene Gehorsam des Sohnes Gottes zugerechnet, als hätten sie selbst alle Gebote Gottes vollkommen und pünktlich erfüllt. Das ist herrliches Evangelium. Sie stehen also als solche vor Gott, die vollkommen rein sind, reingewaschen durch das Blut Jesu von aller Sünde und als solche, als hätten sie alle Gebote, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, vollkommen perfekt erfüllt, weil ihnen der vollkommene Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus zugerechnet wird. Das sind also solche, die im Herrn sterben. Sie haben Frieden mit Gott, sie haben Gemeinschaft mit Gott, sie haben das ewige Leben. Johannes spricht davon in seinem Evangelium im 5. Kapitel, Vers 24, ein ganz zentrales Wort. Wer mein Wort hört, sagt der Herr Jesus, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, kommt also nicht in das Gericht Gottes hinein, steht nicht mehr unter dem Verdammungsurteil Gottes, steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Er ist bereits jetzt vom geistlichen Tode zum Leben, zum geistlichen Leben, zum ewigen Leben hindurchgedrungen. Das wird einmal am Ende dann auch offenbar werden. Er wird im Herrn sterben und somit wird er hier in der Offenbarung des Johannes glückselig gepriesen. Diese Menschen sind in ihrem ganzen Leben und besonders auch, und das ist ja die Stunde der Wahrheit für uns alle, besonders auch in ihrem Sterben, glückselig. Sie sind in Wahrheit Glückskinder, so könnte man sagen. In diesen Tagen bezeichnete sich ein Schauspieler in einem Zeitungsartikel als Glückskind. Dafür machte er besondere glückliche Umstände in seinem Leben und auch seine eigenen Anstrengungen verantwortlich. Und letztlich, so meinte er, glaube ich, dass jeder das Glück in sich selber finden kann. Dass jeder das Glück in sich selber finden kann. Das war also seine Aussage. Schauen wir uns dagegen das Leben von Menschen an, die in der Lebensgemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus ihren Weg gegangen sind. Die äußeren Umstände waren für sie oft alles andere als glücklich. Wir denken beispielsweise an Paul Gerhardt. Das ist eine Gestalt, die einem in diesem Zusammenhang immer wieder einfallen kann. Paul Gerhardt, von seinen Zeitgenossen kaum verstanden in seinem geistlichen Weg, den er gegangen ist. Mancher, der ihn heute hochschätzt, hätte damals wahrscheinlich nur den Kopf geschüttelt, hätte ihn als engstirnig und als stur bezeichnet. Er ging einen Weg, der von den anderen nicht verstanden worden ist, selbst nicht von seinen engsten Freunden. Er wurde seines Pfarramtes enthoben, landete dann irgendwo in einer abgelegenen Pfarrstelle. Seine Frau war sehr angefochten, schwer angefochten, weil sie einige Kinder verloren hatte. Das war Paul Gerhardt, er lebte zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Da war nicht viel zu sehen von äußerem Glück, von glücklichen Umständen und dergleichen. Das Gegenteil war der Fall. Und doch, dieser Mann starb selig. Und er wird nach dem, was die Heilige Schrift uns hier bezeugt, glückselig gepriesen. Oder denken wir an eine Gestalt der Heiligen Schrift, denken wir an den Tod des Stephanus, auf den die Steine seiner Widersacher, seiner Feinde herunterprasselten, der also gesteinigt wurde. Und doch sagt er, ich sehe den Himmel offen. Und Jesus sitzen oder stehen zur Rechten der Majestät Gottes. Er starb unter dem Hagel der Steine seiner Feinde glückselig. Er starb im Herrn. Er hatte Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Er wusste um die Vergebung seiner Sünden. Er war mit Gott in Ordnung. Er hatte Frieden mit Gott. Das war das Entscheidende. Es waren Menschen also, die nach menschlichen Maßstäben nicht glücklich zu schätzen waren. Und doch waren sie es. Und auch unser Textwort spricht in Sonderheit von Menschen, die durch viel Leidensprüfungen hindurch müssen. Es ist ja ein prophetisches Wort. Es geht uns jetzt nicht um die Frage, um welche Gläubigen es sich hier handelt. Wahrscheinlich um Menschen aus dem Volk Israel, aber wir können es durchaus auch verallgemeinern. Von nun an, so heißt es, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Damit ist eine besondere Zeit der Trübsal, der Bedrängnis, der Verfolgung angezeigt. Wie auch immer der Lebenslauf der Gläubigen aussehen mag, eines haben sie alle gemeinsam. Sie haben das Glück nicht in sich selber gefunden. Im Gegenteil. In das Licht Gottes hineingestellt wurde ihnen deutlich, wir haben lauter Unglück und lauter Finsternis in uns selbst. Sie fanden ihre Glückseligkeit und das wahre Licht und das Heil allein in Christus Jesus, ihrem Heiland. Das hatten sie alle gemeinsam. Ihre äußeren Wegführungen waren unterschiedlich. Der eine hatte mehr Erfahrungen des Leides zu erdulden, der andere etwas weniger. Alle hatten sie um Jesu willen irgendein Leiden zu tragen, irgendein Kreuz zu tragen. Aber das eine hatten sie alle, wirklich alle, grundsätzlich gemeinsam. Sie hatten ihr Glück, ihre Glückseligkeit allein in Christus, ihrem Heiland, gefunden. Von diesen Menschen spricht also hier das Wort Gottes. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Das bedeutet doch auf der anderen Seite, unselig sind diejenigen, die nicht im Herrn sterben. Das ist die Kehrseite, von der uns die Bibel auch spricht, mit klaren und deutlichen Worten, von der wir in der Regel von den Kanzeln in unserer Zeit nichts hören. Man spricht nicht gerne über den Zorn Gottes, man spricht nicht gerne über die ewige Verdammnis, über die Realität, über die Wirklichkeit der Hölle. Aber Menschen ohne Christus sind auf dem Weg ins ewige Verderben, in die ewige Gottesferne. Sie sind eben nicht selig. Selig sind nur solche, glückselig sind nur solche, die in dem Herrn sterben. Für sie kommt der Tag, an dem sie ruhen von ihrer Arbeit. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal. Moses, der Mann Gottes, spricht im Psalm 90 von Mühe und Arbeit, die unser Leben begleiten. Wenn hier an dieser Stelle von Arbeit die Rede ist, dann sind wohl damit, dem Zusammenhang entsprechend, die schweren Glaubensprüfungen gemeint, mit denen es die Gläubigen besonders in der antichristlichen Zeit zu tun haben und zu tun haben werden. Alles Leid, alle Not, die damit verbunden sind, dass man im Glauben dem Herrn Jesus Christus nachfolgt, werden ein Ende haben. Sie werden ruhen von ihrer Bedrängnis, von ihrer Mühsal, in diesem Sinne von ihrer Arbeit. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. So lesen wir am Ende der Offenbarung. Wunderbares Bild des Trostes. Das wird Gott ganz persönlich tun. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Alle Mühsal in dieser Zeit und Welt werden überwunden sein. Ein David wird nicht mehr auf der Flucht sein vor einem Saul. Ein Paulus wird nicht mehr Tag und Nacht unter Tränen die Gläubigen ermahnen müssen und den Widerstand besonders von Seiten der Juden in der Synagoge erfahren müssen. Und Johannes, dem diese Offenbarung hier zuteil geworden ist, wird nicht mehr auf irgendeiner Insel in der Verbannung landen. Das alles wird es nicht mehr geben in der neuen Welt, in der Herrlichkeit. Und auch für uns wird alle Mühsal, alle Anfechtungen, alle Nöte, welcher Art auch immer, all das wird überwunden sein. Wir werden nichts mehr damit zu tun haben. Wir werden zur Ruhe gekommen sein. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal. Wir denken an ein Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 3. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. Noch ein Wort aus dem 2. Thessalonicher Brief dazu, Kapitel 1. Denn es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen, euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Wir werden also zur Ruhe eingehen, so heißt es hier. Sei es, dass wir die Wiederkunft Jesu noch erleben und er seine Gemeinde zu sich entrücken wird, vollenden wird, oder sei es, dass wir diesen Sterbensprozess noch zu durchleiden haben, durchs dunkle Tal der Todesschatten hindurch müssen, unser Leib zerbrochen wird, wir werden zur Ruhe gelangen, zur ewigen himmlischen Ruhe. Auf ewig also dürfen wir ausruhen von allem, was uns hier auf dieser Erde Kummer und Mühe bereitet hat. Wir genießen ja jetzt schon nach getaner Arbeit die Ruhe, die uns zuteil wird. Aber das ist nur ein total ungenügender Vergleich mit dem, was uns erwartet, wenn wir in dem Herrn Jesus Christus sterben und dann nach Hause kommen, in unser ewiges Zuhause, da, wo wir auch unsere Wurzeln haben. Denn unser Bürgertum, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und dann werden wir alle Zeit bei Jesus sein, wie wir es auch vorhin gehört haben, aus dem 4. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes. Wir werden auf ewig bei Jesus sein, in der Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Psalm 23, diesem bekannten Psalm vom guten Hirten, haben wir ein schönes Bild dafür. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Wörtlich zum Wasser der Ruhe. Hier lagern die Schafe Jesu am Wasser der Ruhe. Da wird der Durst unserer Seele in der Gemeinschaft mit unserem herrlichen Gott und Vater und seinem Sohn Jesus Christus auf ewig gestillt sein. Ja, so heißt es hier. Ganz sicher bedeutet das. Und voller Vorfreude dürfen wir es wissen. Der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit. Nicht irgendjemand sagt das, sondern der Geist, der Heilige Geist bezeugt es hier. Und wenn der Heilige Geist es bezeugt, dann ist es ganz sicher, absolut gewiss. Eine Frage wird uns in unserem Wort noch beantwortet. Nehmen die Gläubigen etwas mit in ihr ewiges Zuhause? Wenn es also darum geht, einmal Abschied zu nehmen hier von dieser Erde, werden wir noch irgendetwas von hier mitnehmen, hinübernehmen in das ewige Reich Gottes. Nun zunächst, 1000 Dinge werden wir zurücklassen. Weder Geld, noch Häuser, noch irgendein irdischer Besitz werden mitgehen, denn, wie sagt der Volksmund, das Totenhemd hat keine Taschen. Nichts also von all dem, woran unser Herz von Natur aus so klebt und hängt, werden wir mitnehmen. Auch nicht die Liebsten werden wir mitnehmen können. Auch von ihnen werden wir Abschied nehmen müssen. Das ist sicherlich ganz besonders bitter. Aber auch von allen anderen Werten, die hier in dieser Zeit und Welt so wichtig sind, für uns und manchmal auch für die Gemeinde Jesu, Ehre beispielsweise, Ansehen, irgendeine Stellung in unserer Gesellschaft, um die uns andere vielleicht beneiden mögen, oder eine Stellung in der Gemeinde Jesu, die von dem einen oder anderen beneidet wird. All das werden wir nicht mitnehmen. All das müssen wir und werden wir zurücklassen. Und doch, eins nehmen wir mit, so heißt es hier. Denn ihre Werke folgen ihnen nach. Ihr Leben im Glauben und die damit verbundenen Leiden stehen im krassen Gegensatz und Widerspruch zum antichristlichen Geist. Und genau das werden sie mitnehmen. Daran wird Gott sich erinnern. Er hat das nicht vergessen. Er ist nicht ungerecht. So heißt es im Hebräerbrief, dass er vergäße all dessen, was ihr gelitten habt, um des Namens Jesu willen. Ihre Werke folgen ihnen, so heißt es hier. Und das bedeutet, alles, was sie hier nach dem Willen und in der Kraft Gottes zu seiner Verherrlichung getan und gelitten haben, mag es noch so unscheinbar gewesen sein, was sie getan haben, wird sich dort in der Herrlichkeit als ein Samenkorn erweisen, das eine herrliche, nie aufhörende Ernte bringen wird. Was aus Selbstsucht und aus Ehrsucht, aus Eitelkeit heraus geschehen ist, das wird vergehen. Mit absoluter Sicherheit. Das hat keinen Bestand vor Gott. Also all das, was in unserer natürlichen Veranlagung seinen Ursprung hat und in eigener Kraft geschieht, in der Kraft des natürlichen Menschen, so nennen wir das ja, so wie der Mensch von Hause aus ist, also ohne den Heiligen Geist. Alles, was aus der Natur des Menschen heraus geschieht und was nicht zur Verherrlichung Gottes geschieht, das wird einmal nicht da sein, nicht zu finden sein in der ewigen Herrlichkeit. Das wird verloren sein, das kann vor Gott nicht bestehen. Nur was seine Wurzeln hat in ihm selbst, in Gott, in seinem Willen, in seinem erklärten Willen, in seinem Wort und was durch ihn geschieht, wie der Herr Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, nichts, was Gott verherrlicht. Und was zur Verherrlichung Gottes geschieht, das wird denen, die im Herrn sterben, folgen, so heißt es hier. Das wird einmal wiederzufinden sein in der ewigen Herrlichkeit. Ob das hier in dieser Zeit wertgeschätzt worden ist von anderen, spielt gar keine Rolle. Wichtig und entscheidend ist, dass es von Gott her wertgeschätzt wird. Und alles, was Gott selbst gewirkt hat in unserem Leben, das findet auch seine Wertschätzung. Alles andere wird vergehen, was aus Liebe zu Gott durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes und aus Liebe zum Nächsten getan wurde, das wird glänzen wie ein Edelstein. Und dann wird mancher verborgene Dienst, der hier von den Menschen nicht beachtet wurde, bei Gott Anerkennung finden. Und das, was geschehen ist von solchen, die im Rampenlicht gestanden haben, wenn es nicht von Gott her gewirkt war, wird es vergehen. Es hat keine Zukunft, keine ewige Zukunft. Menschen werden es schätzen, Menschen werden auch ihr Lob darüber aussprechen, aber Gott lässt sich nichts vormachen. Was nicht um seinetwillen und zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung geschehen ist in der Kraft Gottes, hat keinen Bestand. Und nun geht es darum, dass wir noch auf etwas ganz besonders achten. Es heißt ja hier, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Es heißt nicht, sie gehen ihnen voraus, sondern sie folgen ihnen nach. Diese Werke des Zeugnisses, der Geduld, des Gehorsams in der Nachfolge Jesu gehen uns also nicht voran, um uns das Himmelreich aufzuschließen, sondern sie folgen. Der Himmel ist uns bereits aufgeschlossen worden durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Warum steht der Himmel offen? Warum steht er für dich offen, der du an den Herrn Jesus Christus glaubst? Warum steht der Himmel für dich offen? Weil du so gehorsam gewesen bist in der Nachfolge Jesu. Weil du so viel getan hast für den Herrn und für andere. Oder warum steht er offen? Nun, weil Jesus gekämpft und geblutet. Darum steht der Himmel offen. Das bedeutet also, niemand kommt in den Himmel hinein aufgrund seiner guten Werke oder aufgrund seiner Frömmigkeit, sondern ausschließlich durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, vollbracht hat. Durch sein vollkommenes Erlösungswerk kommt ein Mensch in den Himmel, durch einfachen, schlichten, von Gott gewirkten Glauben an das Heil Gottes in Christus Jesus. Man möchte ja sagen, das ist so einfach. Das ist so einfach, dass man es kaum glauben will. Warum tut sich der Mensch eigentlich so schwer, dieses Evangelium für sich persönlich zu fassen und im Glauben in Anspruch zu nehmen? Was ist denn das Haupthindernis für einen Menschen, dass er zum Glauben kommt daran, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz alles zu seiner Seligkeit getan hat? Warum lebt der Mensch lieber von seinem Tun als von dem, was getan ist durch den Herrn Jesus? Was ist die tiefste Ursache dafür? Es ist sein Stolz, sein stolzes Herz. Es hat mal jemand gesagt, der Mensch rutscht lieber auf den Knien nach Rom, als dass er das Evangelium von der Gnade Gottes für Sünder in Christus Jesus für sich persönlich im Glauben annimmt, ergreift und dankbar dafür ist und dankbar dafür seinen Weg geht. Er möchte immer was leisten, er möchte immer was bringen. Und auch da wieder die Frage, woran hat das denn seinen tiefsten Grund? Nun, in der Ehrsucht des Menschen. Der Mensch möchte gerne geehrt sein. Er möchte gerne Ruhm haben. Wenn aber ein anderer etwas für mich getan hat, dann habe ich keinen Ruhm. Paulus spricht davon im Römerbrief Kapitel 4 im Blick auf Abraham. Ist Abraham durch seine Werke gerecht geworden? So hat er wohl Ruhm, aber nicht bei Gott. Vor den Menschen wohl, aber nicht bei Gott. Bei Gott zählt das nicht, dass wir etwas tun, um dadurch selig zu werden. Nun, das ist etwas, was wir immer und immer wieder gehört haben in der Vergangenheit, auch hier in den 7 Jahren, in denen wir hier in diesen Räumlichkeiten gewesen sind. Immer und immer wieder haben wir darauf hingewiesen, dass es nicht in erster Linie um unser Tun ist, worauf wir uns so gerne verlassen, worauf wir so stolz sind. Und denkt bitte nicht, ihr lieben Geschwister, denkt bitte nicht, das sei grundsätzlich bei den Gläubigen nicht der Fall, dass unser Tun ein Standbein ist für uns. Denkt bitte nicht so, sondern prüft euch und fragt euch, ob ihr nicht immer wieder auch Grund habt, Buße darüber zu tun und euch zu demütigen vor Gott, dass er euch etwas einbildet und stolz seid auf euer Tun, was es auch immer sein mag, auf eure Frömmigkeit, auf euer frommes Tun. Prüft euch, ob ihr nicht Grund habt, euch immer wieder vor Gott zu demütigen und zu sagen, es tut mir leid, Herr Jesus, ich verlasse mich hier mehr auf meine missionarischen Anstrengungen als auf dich. Ich verlasse mich mehr auf mein Gebet als auf dich und deine Gnade. Ich verlasse mich mehr darauf, dass ich solch ein guter Zeuge bin, deines Evangeliums, als auf deine Gnade. Ich verlasse mich mehr auf mein Predigerdasein, als auf deine Gnade. Herr, vergib mir diesen Hochmut. Ihr Lieben, wenn wir das nicht immer wieder sehen und Gott uns da nicht immer wieder in sein Licht hineinstellt, dann geschieht das, dass wir zu frommen Pharisäern werden. Dann sind wir plötzlich besser als die, die draußen sind. Und dann sind wir plötzlich besser als die anderen Gläubigen, die eben nicht so ein gutes Bekenntnis haben wie wir. Wir verlassen uns nicht auf unser Bekenntnis, sondern wir verlassen uns auf den Herrn Jesus Christus und seine wunderbare Gnade und sein herrliches Erlösungswerk. Lass mich das in großer Leidenschaft sagen. Es ist wichtig für uns. Sehen wir das nicht klar und demütigen wir uns an dieser Stelle nicht immer wieder vor Gott, wird er uns laufen lassen in unser frommes Tun, wird er unserem frommen Fleisch Raum geben und wir fühlen uns pudelwohl dabei. Pudelwohl. Also haben wir Acht darauf und gehen wir immer wieder mit uns selbst ins Gericht und sagen, Herr, da hast du wieder mal dich selbst gesucht. Hast du dich wieder mal auf etwas anderes verlassen als auf deine Gnade allein? Jetzt komme ich, ganz neu und immer wieder, als armer Sünder, der nichts zu bringen hat, als ein böses, als ein sündiges und verdorbenes Herz. Und freue mich von Herzen darüber, dass du, Herr Jesus Christus, für mich alles getan hast am Kreuz. So, und dann, ihr Lieben, mögen die Werke folgen. Und dann folgen sie sogar, durch den Heiligen Geist gewirkt, in die Ewigkeit hinein. Aber ich sage es noch einmal, nicht um uns den Himmel aufzuschließen, sondern weil uns der Himmel aufgeschlossen ist durch das kostbare und teure Blut unseres Herrn Jesus Christus, durch seine vollkommene Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird. Und dadurch, dass der Herr Jesus am Kreuz dem Tode die Macht genommen hat. Er hat den Tod besiegt. Ihr Lieben, auch wenn wir noch sterben müssen. Er hat den Tod besiegt. Er ist der Triumphator. Er ist der Sieger von Golgatha. Er ist leiblich auferstanden von den Toten. Und alle, die an ihn glauben, werden auferstehen zum ewigen Leben, zur ewigen Herrlichkeit. Die Werke, der Gehorsam, die Hingabe, das Zeugnis folgen als Frucht der Erlösung. Selig sind die Toten, glücklich zu schätzen sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Welch eine herrliche Zukunft steht denen unter uns bevor, die einmal in dem Herrn sterben. Wenn man dich jetzt fragen würde, bist du sicher, wenn du heute sterben müsstest, dass du in dem Herrn stirbst? Bist du sicher? Wenn darauf keine klare Antwort folgt, dann ist es höchste Zeit, den Herrn zu suchen und darüber Gewissheit zu bekommen. Dass man sagen kann, jawohl, auch ich weiß, wenn ich einmal meine Augen hier schließen werde, werde ich sie öffnen dort drüben in der ewigen Herrlichkeit bei meinem himmlischen Vater, weil der Herr Jesus für mich gestorben ist, für mich gottlosen Sünder, weil ich Vergebung meiner Sünden habe und in ihm mein ewiges Heil. So bin auch ich selig zu preisen für Zeit und Ewigkeit. Amen.